Liebe Hörer, wir sind zurück. Eine neue Episode vom Bewegungsarten Podcast. Mit dabei wieder Ladies First, Eva mit am Start und Horst auch wieder zugeschaltet. Servus, grüßt euch.
Guten
Abend. Hallo.
Ja, Mensch. Ja. Wie geht's euch? Alles gut? Habt ihr die letzten zwei Wochen gut überstanden?
Ihr habt auf jeden Fall das Mikro geschafft. Pseudo-Frage an deine Frau, gell? Das ist ja witzig, ne?
Ja. Oh ja, stimmt. Habt ihr die letzten Wochen gut überstanden? Ja, gerade so. Ich bin froh, dass ich heute hier sitzen darf, neben dir.
Ja, da bin ich, also ich bin nicht immer sehr froh. Auch.
Aber jetzt hoffe ich noch ganz besonders. Ich fange jetzt einfach mal so, ich erzähle einfach mal meine Story gerade, ne? Ja, die mich sehr berührt hat, die letzten Tage. Ich bin ja morgens immer früh schwimmen unter der Woche und fahre bei Wind und Wetter mit meinem neuen tollen Stadtrad zur Schwimmhalle. Es hat ja die letzten Tage dann doch ordentlich geregnet und bei uns gibt es auf dem Weg zur Schwimmhalle eine Kreuzung und da steht immer richtig das Wasser. Also da läuft es irgendwie nicht gut ab und da ist immer eine quasi metertiefe Pfütze. Ich fahre da morgens halt jedes Mal vorbei und dieses Mal war es so, dass quasi die Autos gar nicht mehr fahren konnten so richtig und ich musste auch ganz weit ausweichen und um irgendwie halbwegs um diese Kurve zu fahren, reihe mich in einer Schlange von Autos, also wir sprechen von 6:10, selbst da ist dann immer schon was los. Reihe mich hinten ein und denke, oh, du drängelst dich jetzt nicht irgendwie als blöder Radfahrer da noch so durch. Es hat auch eh noch geregnet, dunkel, nass, passt man halt auf. Will da quasi noch gerade so in Schritttempo wie die Autos auch, alle so ganz langsam gefahren, weil das Wasser halt wirklich metertief da stand, durch. Und dann kommt von hinten ein Auto und es fährt mich quasi fast um. Das ist als allererstes. Also ich habe so, und ich kriege einen richtigen Schwall oder quasi eine Welle von diesem Wasser komplett ab. Ich war erstmal so richtig geschockt, weil ich gerade also noch
von
so
von oben bis unten.
Ja,
es und war eine Tsunami-Welle.
Es war wie so ein kleiner Tsunami, ja. Und ich war halt quasi erstmal konnte ich gerade so auf dem Rad noch sitzen bleiben und bin halt nicht gestürzt, weil die halt mega nah auch an mir vorbeigefahren ist. Und dann musste ich mich quasi erstmal berappeln. Bin dann aber gleich so ausgerastet, dass ich halt hinter diesem Auto hinterhergefahren bin. Und ich weiß, wie die Ampelschaltung halt da ist, also dass gleich wieder eine rote Ampel kommt. Da habe ich mich dann vor dieses Auto und habe erstmal die ganze Kreuzung blockiert und habe halt wild mit der Frau diskutiert oder wollte diskutieren. Aber gut, durch das Gehupe von hinten, weil diese ganze Kreuzung dann halt durch mich verstopft wurde, war halt dann sehr viel Gehupe und so weiter. Und dann habe ich mich auch erstmal wieder, weil du bist dann am Zittern, am Schreien, am allem.
War es ein SUV?
Nein.
Der das Feindbild? Nein?
Nein, es war das nicht. Also der Rest hat gepasst. Also es war irgendwie eine etwas beleibtere Frau, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben auf einem Rad saß und und auch nie sein sitzen wird. Die halt überhaupt nicht verstanden hat, was mein Problem ist. Also erstens war ich mal wirklich froh, dass ich noch lebe und dann war ich halt erstmal klitschnass, ne? Ich bin dann von der Kreuzung halt so runtergefahren, bin weitergefahren, sie ist ihren Weg weiter. Leider habe ich in der Eile vergessen, mein Handy einfach mal schnell zu zucken und quasi das Kennzeichen zu fotografieren.
Keine Dashcam an deinem Fahrrad?
Ja, das müsste ich wahrscheinlich nochmal installieren, Horst. Guter Punkt.
Ja, also, aber ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, mit der Poolnudel wäre das wahrscheinlich passiert. Einfach Poolnudel auf 2 Meter rausziehen.
Ja, ich glaube, so affig muss ich mich jetzt echt bald machen, ne? Und mit so einem Teil fahren. Nur ich war wirklich, ich war klitschnass. Es kann sich keiner vorstellen, ne? Also ich bin dann froh, dass ich hatte noch ein zweites Paar Socken dabei. Meine Hose musste ich nach dem Schwimmen, weil die immer noch nicht getrocknet war, unter dem Föhn, selbst dann nur in Regen. Ich hatte dann nur eine Regenhose an. Hab meine Jeans so wieder unterm Föhn trocknen müssen. Und diese Welle kam sogar hoch, bis meine Mütze war nass, ne? Also meine Helmmütze. Das war.
Und dann bist du danach zur Arbeit und
wie ein begossener Pudel.
Klatschnass. Okay.
Ja. Oh, weia. Aber da hat's einen guten Hass, ja. Das ist so. Boah. Ich glaube, am gleichen Abend kennen dann so, wir haben ja generell so das Problem, Autofahrer gegen Radfahrer, ne? Mit diesem, an dem Tag waren wir voll, da kann er dann beschäftigt, weil dann war natürlich in den Nachrichten was, dass jetzt mindestens 1,50 auch innerhalb der Stadt über Überholvorgänge sind und diese Meldung, die habe ich auf Twitter gelesen und sowas solltest du nicht auf Twitter lesen, weil dann geht es natürlich richtig ab. Da gibt es natürlich keine großen Feindschaften.
Ja, das Problem ist halt generell die Rücksichtnahme von beiden Parteien, klar.
Absolut.
Ich meine, so eine Situation ist natürlich immer ärgerlich, jetzt speziell ist für dich. Mhm. Man muss natürlich hinterfragen, mit Absicht hat die das ja natürlich nicht gemacht, ne? Ist natürlich auch klar, aber ist natürlich immer so, also ich gehe mittlerweile auch so ran an die Sache, dass ich mit der Blödheit der anderen rechne.
Also immer, ja.
Ansonsten, weil sonst wirst du da nicht glücklich dabei.
Du, ich fahre ja schon, also mir passieren, ich würde sagen, eigentlich jeden Tag brenzliche Situationen. Und ich würde sagen, ich bin schon ziemlich abgestumpft, was sowas angeht. Also ich werde am Tag schon ein paar Mal umgefahren. Oder wenn wir manchmal, Gregor, zusammenfahren, dann sagst du, wow, das war voll eng. Und wo ich so denke, wow, das war noch gar nicht eng. Also
Eva noch so mega
cool.
Umziehen.
Ihr müsst hier direkt zu uns nach Darmstadt an den Stadtrand, dann Zugang zum Odenwald. Und dann, aber klar, das hast du aber auch bei uns. Das
ist überall. Und aber ich fahre auch gerne in Städte. Also ich fahre ja, wer mir auf Strava folgt, sieht, dass ich sehr oft in größere Städte hier in der Umgebung fahre. Also unter anderem auf Frankfurt, Darmstadt und so weiter. Ich bin jetzt auch nicht so der Schisser oder mir macht es eigentlich auch nicht viel aus, im Verkehr zu fahren. Und manchmal bin ich, ja, man kann ja immer schön sagen, die bösen Autofahrer. Genauso gibt es die blöden und bösen Radfahrer. Und ich gehöre auch manchmal zu der Fraktion, die nicht unbedingt immer so die Verkehrsregeln einhält. Muss ich mir auch selbst an die Nase fassen. Aber so eine Dreistigkeit, Rücksichtslosigkeit oder wie man mit dem Leben von anderen spielt in dem Moment, das macht mich also sowas von wütend, das gibt's gar nicht.
Ja, da ist mir im Sommer mal so eine Aktion passiert, im schönen Odenwald und auf einer Strecke, die eigentlich nicht befahren war, Serpentinkurven, und auf einmal überholt mich jemand, tritt voll auf die Bremse und steigt aus und meint so, waren Sie das eben gerade im Ort und so? Und so, was ist denn los? Ah, Moment, das waren sie ja gar nicht. Also sie haben ganz anderes Trikot an. So, okay, alles klar. Und tschüss. Aber hast du erstmal die Bremse getreten und dann
schon mal Baseballschläger raus.
Ja, aber das ist hier noch harmlos zum Glück. Aber ich hatte auch ein Highlight der Woche oder in den letzten zwei Wochen. Hat auch was mit Feuchtigkeit zu tun. Ich bin lauf ja öfters mal früh morgens oder abends und mittlerweile auch ganz gerne mit Musik. Mache ich eigentlich sehr ungern, aber wenn es doch mal dämmert oder wenn es mal dunkel ist, kann es doch motivierend sein. Und ich habe halt so ganz neue, schicke Powerbeats Pro von Dr. Dre. Jetzt habe ich mal schön Werbung gemacht, aber das sind so die teuersten Wireless-Kopfhörer, die es überhaupt gibt, ne? Und gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich bin letztens da entlang gelaufen und kam dann nach Hause und irgendwie schnell die Sachen in die Waschmaschine und nach so einer halben Stunde denk ich so, verdammt, wo sind denn die Kopfhörer? Ja? Wo sind die denn? Fragst du daheim rum, ey, hast du meine Kopfhörer gesehen, Kathi? Und die so, nö, keine Ahnung. Und denkst du, ach du Kacke, die sind in meiner Laufjacke drin.
Oh nein.
Dann lief halt die Waschmaschine so seit einer halben Stunde und das mir kurz mal das Gesicht entglitt und dachte, ach du Scheiße. Und dann, klar, war natürlich in der Waschmaschine drin und dann habe ich die erstmal drei Tage in so einen Reissack reingelegt.
Ja, Feuchtigkeit rausziehen,
irgendwie gegoogelt, dass es funktioniert und
die gehen aber, oder?
Ob es noch funktioniert. Ja, funktionieren. Ja. Also da muss man sagen, da war es das Geld wert.
Kann man immer mitwaschen.
Das hatte ich aber auch schon,
Ich jetzt,
das funktioniert
ja
so.
Würde ich. Aber klar, das ist natürlich so eine dumme Situation, die man.
Sollte
das
man
war
nicht.
So mein Negativ-Highlight der Woche.
Aber was, du hörst nicht gerne Musik beim Laufen?
Ja, also wenn ich tagsüber laufe, dann eigentlich nicht, weil ich genieße eigentlich so immer die Sonne und die Natur, aber halt, wenn es dunkel ist, dann. Ja, ich bin da so ein bisschen der Romantiker, stimmt schon, aber. ich laufe eigentlich immer nur mit Musik, wenn es doch dämmert und keine Ahnung, es hat sich so etabliert, aber ich muss auch sagen, ich habe auch kein, ich laufe immer mit meinem Smartphone und das ist dann ein bisschen unhandlich, ich bräuchte mal irgendwie so ein MP3-Player oder irgendwie so eine Laufuhr mit Spotify-Funktion und dann wäre das ein bisschen
also
angenehm,
entweder Apple Watch, das ist die eine Variante.
Ah ja, okay.
Oh, Apple Watch und natürlich so eine Earpods.
Ja. Der Student spricht, ne?
Richtig. Aha. Ja, oder halt, auch wenn es halt nach Hobby aussieht, brauchst du halt diese Halterung am Arm mit dem Handy dran. Ich muss zugeben, ich laufe inzwischen nur noch so, weil ich laufe auch extrem gerne mit Musik, also entweder mit Podcast im Ohr oder halt mit Musik. Und bei mir ist es inzwischen schon so extrem, ich habe dann auch teilweise so, ich bin dann auch so ein Typ, der so Lieder immer wieder auf Repeat hört. Und dann kommt aber so ein Moment und jetzt habe ich mal Bock auf ein anderes Lied. Und das ist aber so spontan, dass ich mir vorher auch keine Playlist zusammenstellen kann, sondern es ist halt mega spontan. Und dann halt iTunes Streaming kannst du also so immer alles suchen. Das heißt, da muss ich echt mal wieder ein bisschen zurückholen. Ich habe öfters wirklich richtige Pausen beim Laufen, wo ich dann erstmal wieder so mir Musik zusammensuche und teilweise 5 Minuten dastehe und mir neue Musik zusammensuche und dann weiterlaufe und weiterhöre.
Und ich denke immer, ne, er ist wieder, boah, ist mega lang gelaufen. So, ja, krass, ist 1,5 Stunden unterwegs. Und am Ende, wenn du so siehst, okay, der Lauf war so eine 3/4 Stunde, weil er immer nur dasteht im Wald und irgendwelche neuen Lieder sucht.
Ja, aber kannst du dich einfach so skippen?
Ja, doch, kann ich schon, aber manchmal ist es wirklich so, ich habe dann, keine Ahnung, ich habe dann, also ich habe auch gewisse Playlists und so, aber irgendwie dann habe ich dann doch mal Bock, jetzt mal doch mehr Bock auf Rock oder so. Und dann, ich hätte mal Bock irgendwie auf, keine Ahnung. Und dann, so, aber okay, musst es halt doch suchen. Du hast halt dann doch nicht, bist halt nicht auf alles vorbereitet und dann bin ich irgendwie,
Oh Mann,
muss ich mich demnächst mal zurückhalten.
Probleme. Ja. Ich laufe nie mit Musik, muss ich sagen. Ich genieße auch lieber. Oder ich finde, das lenkt auch so ab. Also auch gerade, wenn man was Schnelleres macht, dann kann man sich gar nicht mehr so auf sich und seinen Atem oder auf die Frequenz oder irgendwie so konzentrieren. Aber
will man ja auch gar nicht. Man will doch einfach so, ey, Bewegung und Musik, das ist doch...
Ja, aber wenn du... Nee, mich lenkt das irgendwie... Ja, ich weiß
nicht. Aber gut, ja, Wetter ist ja eh alles momentan so ein bisschen hü und hot. Ich hatte, glaube ich, diese Woche einmal Hagel, einmal Regen. Heute waren es 16 Grad draußen bei meinem Lauf. Also irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf und wird Zeit hier
alle das Zelte Land zu verlassen. Abzubrechen wieder.
Ja, das bringt einfach nichts. Das ist einfach, das zehrt an der Moral und an der Stimmung.
Ja, verständlich.
Aber okay, naja,
gut. Aber gut, sei froh, dass du die letzten 2 Wochen oder ja doch, wann wir uns gehört haben, dass du einfach gesund geblieben bist. Also ich meine, die Grippewelle rollt hier übers Land. Corona erreicht uns ja quasi auch schon. Wir können ja froh sein, wenn wir einfach gut sind.
Ja? Oder so halbwegs.
Genau.
Oder so halbwegs.
Gut. Gut. Für eine kleine Überleitung. Wir hatten es ja letzte Episode schon so ein bisschen angedeutet, dass wir eventuell einen Gast haben. Und haben wir auch schon, haben wir eigentlich schon damals gesagt, dass wir Lisa Tertsch einladen wollten?
Nee.
Haben wir es nicht gesagt?
Nee.
Gut, dann sagen wir so, wir haben sie auf jeden Fall eingeladen und auch sehr nett mit ihr geschrieben oder ich habe sehr nett mit ihr geschrieben und unter Garantie kriegen wir sie auf jeden Fall noch rein in der kurzen, mittelfristigen Zukunft. Aber dieses Wochenende ging es jetzt leider nicht, an dem wir aufnehmen, weil sie nominiert war für die ETU-Gala in Minsk. Und da habe ich gedacht, es gibt eine, also die European Triathlon Union, der Verband, den man mal ganz gerne vergisst, dass es den überhaupt gibt, wusste ich gar nicht. Hat jedes Jahr eine Gala, in dem er mehrere Kategorien, mehrere Nominees vergibt. Und da war Lisa nominiert als Female Athlete of the Year. Und
hat abgeräumt.
Yes.
Insofern von unserer Seite da herzlichen Glückwunsch. So können wir das einigermaßen verschmerzen, dass sie da gewonnen hat.
Ausnahmsweise.
Lustige Besetzung übrigens. Ich meine, sie hat sich durchgesetzt, nichts gegen die Gegnerinnen, aber wenn ich jetzt mal die letztjährigen Sieger, also anscheinend gibt es den Award seit 2016, der wurde gewonnen von zweimal von der Nicola Spirek, 2018 von Jessica Learmonth und 2019 von Vicky Holland.
Oh, da ist sie ja ein bester
Gesellschaft. Das ist sind ganz schöne Granaten. Dieses Jahr waren nominiert Julie Durand aus der Schweiz, Lisa Tertsch halt und Petra Kurikova aus der Schweiz. Das fand ich eine witzige Nominierung, also eher unbekanntere,
Sehr witzige Nominierung.
Unbekanntere Athletin.
Ja.
Cool. Julie Durand hat Julie Darren. Weltcup in, wie heißt das, Weihai gewonnen letztes Jahr und wurde Sprint-Europameisterin. Ich meine, das ist auf jeden Fall die Nominierung wert.
War sie jetzt nicht auch beim Africa Cup? Das war sie doch. Also die hat ja auch noch eine Schwester. Da müssten wir jetzt gerade mal gucken. Ne? War sie das denn?
Hat sie auch gewonnen. Vor Annika Koch.
Ja, genau.
Wie heißt das? Muzzle Sport?
Ja, weil da war jetzt so der erste Sprint in diesem Jahr, so kurzdistanztechnisch.
Ach so, in Afrika Cup. Stimmt, ich habe die Teil der DTU ist ja in Südafrika zum Trainieren,
genau,
oder?
Genau, ja. Und die sind dann auch, die haben das quasi genutzt und sind dort auch gestartet.
Genau.
Ja, ich habe, ja, okay,
ach krass. Wir können mal kurz die Ergebnisse durchgehen. Also man muss jetzt ehrlich fairerweise sagen, das ist jetzt kein Highlight-Rennen gewesen.
Fangen wir mal mit den Mädels an. Also die Julie Darren hat gewonnen.
Ja, genau, hat gewonnen vor Annika Koch.
Ja.
Griesheim, jawohl.
Und Anastasia Abrosimova.
Ja. Genau. Hm.
Also,
ja, wo war der Cup?
Irgendwo in Afrika.
South Africa, ja. Irgendwo in South Africa.
Also in Südafrika auch.
Aber
also
nicht in Südafrika, in ja. Mauritius, das hat sich oder, insofern ja. angeboten, weil die Stützpunkte Potsdam und Saarbrücken beide im Potchefstroom im Trainingslager waren zu der Zeit. Und dann haben halt einige Athleten, unter anderem auch Annika Koch, einfach noch verlängert. Lina Völker war übrigens auch am Start, ist 15. geworden.
Genau, das waren die Deutschen.
Wenn wir einen Blick auf die Männer werfen, gewinnt Max Studer, ein Schweizer. Auch kein unbeschriebenes Blatt, hat schon ein paar Ergebnisse gezeigt, dass er Mann in der Zukunft ist, vor Tim Hellwig und Valentin Werns auf 2 und 3.
Ah, cool.
Die beiden Brüder, Igor und Dimitri Poljanski, machen die Top 5. Voll.
Wie viele Brüder gibt es da eigentlich? Poljanski hört man so häufig.
Zwei. Und Brüjkankov gibt es auch 2.
Ja.
Deshalb.
Ja. Die waren ja mal.
Und Vasiljev gibt es auch 2, gell?
Vasiljev gab es mal 2, ne? Die sind aber nicht mehr so richtig aktiv.
Ja, okay. Aber krass. Aber es gab ja noch ein Rennen in Afrika. In Dubai halt.
Ja.
Das 70.3-Rennen, genau. Da haben wir auch noch ein paar Ergebnisse nachzureichen, oder? Mhm. Top 3, Männer,
Frauen. Die darfst du.
Darf ich? Oh, okay.
Ja, du cool. bist Longoman. Du musst.
Okay, bin ich Longoman. Das Problem. Das Problem ist jetzt, ich habe diese Webseite jetzt hier geschlossen.
Lass dir Zeit. Horst Long.
Horst, da warten wir auch mal ganz gerne auf dich.
Ja, danke. Aber ich glaube, bei meinen Männern hat er gewonnen hier Badalutz.
Ja.
Genau, zweiter wurde, jetzt wird es schon eng.
Hemmerich.
Ach ja,
Peter. Ja.
Genau. Und wer wurde Dritter?
Bin ich jetzt selbst gerade überfragt. Wer war ein Dritter?
Matt Troutman.
Aha.
Ach, Matt Troutman, der eine Woche vorher ja in Südafrika. Genau.
Und zur Ergänzung Alexander Schilling, Achter.
Stimmt. Und bei den Frauen gab es ja auch ein kleines, aber starkes Feld. Und wir hatten es ja letzte Woche kurz angedeutet, dass ja Helen Jenkins wieder ins Renngeschehen einsteigt. Und die Helen ist, glaube ich, Vierte geworden.
Richtig.
Ganz, ganz beachtlich. Wer war jetzt auf 1?
Imogen Simmons.
Ja, die Imo Simmons.
Ah, stimmt. Imo Simmons, genau. Und auf 2 war
vor Danielle Dingman.
Boah. Noch nie gehört.
Noch nie gehört. Nee. Und auf 3 reichen wir schnell nach. Pamela Oliveira.
Ja, deine alte.
Alte DTU-Athletin. ITU-Athletin. Ich komme schon komplett durcheinander mit den Awards. Awards sage ich auch schon.
Es gab auch noch eine Deutsche, die in die Top 8 gegangen ist, nämlich die Elena Ilde Ditsch.
Ja.
Ilde Ditsch. Okay,
ihr Profidebüt hat die gegeben dort direkt. Ja, ja.
Okay.
Ich kenne die nur noch von letztem Jahr. Da, die ist auch in Rot gestartet. Mhm. Und das ist echt eine richtig starke Läuferin. Also gut, auch von der Statur, also wer sie schon mal gesehen hat, boah, die ist schon, die hat schon, wie soll man das sagen, ohne jetzt, die ist schon eine schnelle, wie schnelle Läufer halt aussehen. Ja. Und so läuft sie auch, also echt mega stark.
Cool. Oder?
Und sie hat, glaube ich, sogar die zweite Laufzeit auch geholt.
Ja.
Schon noch einen Abstand nach vorne, aber ich finde, für so ein Debüt, dann also als Profidebüt zu geben in Dubai, finde ich auch ziemlich gut. Also man misst sich ja da nicht mit irgendwem, also das ist ja schon ein besser besetztes Rennen. Ja, und auch vielleicht nochmal kurz zu Helen Jenkins, also ja, wäre ja quasi schön gewesen, sie auch auf dem Podest zu sehen bei ihrem Comeback-Rennen. Aber sie hatte auch selbst jetzt so danach gesagt, boah, also es war schon einfach wieder Wahnsinn, so dabei zu sein. Also für sie ein Riesenerfolg, weil sie hat ja in der Zwischenzeit 2 Kinder bekommen. Sie wurde an der Wirbelsäule operiert. Sie ist durch richtig tiefe Täler. Also sie konnte ja, glaube ich, noch nicht mal eine Distanz von 50 Metern auf beiden Beinen zurücklegen mittlerweile. Also sie war sowas von weg, wie man nur weg sein kann. Und sie hat dann ja gesagt, also gerade nach der Geburt ihres ersten Kindes war es halt vom Rücken so schlimm. Also sie hatte so Probleme, dass halt dann auch gesagt wurde, okay, wahrscheinlich ohne OP kann sie nie wieder in ihrem Leben auch so ganz normal sich bewegen und mit ihren Kindern spielen. Hat sich dann dafür entschieden, wirklich sich unter das Messer legen zu lassen. Und so Wirbelsäulen-OPs sind ja auch nicht gerade, wo man dann sagen kann, ja, danach bist du auf alle Fälle wieder fit und kannst wieder so loslegen, wie du es gewohnt bist. Also es ist ja schon auch mit einem Risiko verbunden. Das ist sie halt eingegangen. Also das zeigt auch nur, wie stark verletzt sie war oder was da im Endeffekt los war. Was genau die Verletzung jetzt war, weiß ich nicht. Und dann haben die sich aber so überlegt, sie und ihr Mann wollten eigentlich immer mehr auch als ein Kind. Und dann hat sie selbst so gesagt, poor Max, also ihr zweites Kind heißt Max. Ja, er ist halt quasi entstanden, weil so, ja, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Also dann probieren wir es jetzt direkt, wo ich eh verletzt bin und noch nicht mein Comeback geben kann. Wäre es halt ganz praktisch jetzt das Kind, weil ja, 3-4 Jahre später bin ich hoffentlich wieder in einem Aufbau und möchte halt wieder richtig Triathlon machen. Und dann haben sie es halt quasi so drauf angelegt, okay, wenn du kommen sollst, zweites Kind, dann jetzt. Und dann hat es direkt auch geklappt und
okay.
Ja, also krasser Werdegang, ja, jetzt auch nochmal so.
Ja,
das Hintergrund rein zu sprechen, ne? Weil man ist im ersten Mal vielleicht so ein bisschen enttäuscht, wenn man so denkt, so, oh krass, eine Helen Jenkins.
Ja.
Da erwartet man natürlich auch gleich immer
sonst was. Und für sie selbst war es echt ein super Comeback-Race. Also das finde ich auch immer schön zu sehen. Und das muss man das kann man nicht an einem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz immer festmachen, sondern halt für einen selbst auch, ne? Wenn man so, die weiß am besten, woher sie jetzt wiederkommt.
Naja, genau. Ich finde es nur so krass, weil bei den Damen, da gibt es halt doch so eine krasse Diskrepanz bei den Schwimmzeiten. Also da hast du so einen Unterschied von der schnellsten bis zur langsamsten Schwimmerin. Das fällt mir jetzt nämlich gerade so auf, weil das so ins Auge, also 24 Minuten 45 die schnellste und die langsamste in der Top 10 mit 33 Minuten. Das ist unfassbar, schon verrückt.
Ja, das
wundert mich jetzt so ein bisschen, weil warum? Die Laufzeiten und die Radzeiten sind nicht gut, aber die Schwimmzeiten da irgendwie scheint es, weil bei Männern ist es deutlich enger. Da ist der Bart Anuts, der fällt da ein bisschen raus mit 26 Minuten und der Schnellzeit, glaube ich, so 22 hoch. Aber die meisten sind alle in der Range von 2 Minuten. Also das
ja, man sieht, du kommst vom Schwimmen, ja. Du kannst dir das nicht vorstellen, wenn man mit 20 erst schwimmen lernt. Da kannst du schwimmen, wie du willst. Da kommst du einfach nicht mehr.
Ja, aber jetzt sehe ich es gerade, die Zweitplatzierte ist 32 Minuten geschwommen. Ja, krass, und die Imogen, die ist 25 Minuten geschwommen. Also 7 Minuten oder 6,5 Minuten schneller oder langsamer. Und
das ist ja das alte Lied von der Leistungsdichte. Also das ist halt, bei den Männern gibt es wahrscheinlich diese Fälle auch, aber die kommen halt einfach gar nicht mehr dahin, weil der Abstand dann so groß ist. Und bei den Frauen geht das schon nochmal, dass da so eine Quereinsteigerin, weil das ist es ja in dem Moment.
Okay. Ah ja, gut, also ist mir jetzt nur gerade so ins Auge gefallen, weil das Duba-Rennen doch immer sehr, sehr gut besetzt und dass es doch dann so Unterschiede gibt. Aber es gab ja noch andere interessante Dinge, die wurden auch mal schon mal, glaube ich, bei Pushing Limits angesprochen, mit der Siegerehrung oder mit den Slots. Wie war das nochmal?
Ja, eigentlich auch auf anderen Kanälen auch, ne? Triathlon hat es ja auch angesprochen.
Ja, da gab es irgendwie Probleme mit der Zeitnahme vom ganzen Age-Group-Feld, so wie es aussieht. Also hatten die da...
Ja, es war irgendwie eine Unregel... Probleme die komplette Geschichte nochmal. Also es gab einen unregelmäßigen Fehler in der Zeitnahme, deswegen konnte man das auch nicht so einfach beheben. Es gab Age-Group-Athleten, die hatten eine korrekte Zeit und es hatten Athleten keine korrekte Zeit. Und dieses Problem hat man eigentlich nicht so wirklich gefixt bekommen.
Oder auch erst spät gemerkt, ne?
Auch erst nach dem Rennen gemerkt. Ja. Das heißt, man hatte auch nicht mehr viel Zeit zum reagieren und anscheinend auch irgendwie versucht, da was zu schrauben. Jedenfalls ging das nicht und hat dann gesagt, na gut, okay, wir können bei den Age-Groupern keine Siegerehrung machen. Man hat 2 verschiedene Wertungen eingeführt. Also einmal für die Athleten, die eine offizielle Zeit haben konnten und eine für die keine hatten und hat die Slots auch verdoppelt, damit man nicht irgendjemanden hinten runterfallen lässt. Also es gab anstatt 20, 40 Slots für die 73 WM und der große Aufreger war jetzt aber
die Siegerehrung,
die konnte halt nicht stattfinden im Rahmen des Dinners, wo man als Begleitperson, wenn man einen Athleten, der sich eventuell auf eine Siegerehrung gefreut hat, begleitet, diese $100 bezahlen muss und Ja, hohe, also ehrlich, also ich bin überrascht über die hohen Wellen. Also es ist vielleicht einigermaßen unglücklich gelaufen.
Ja, das ist noch gut ausgedrückt. Also wie wird es uns denn gehen? Also es ist immer so eine Sache, ne? Klar, so Fehler passieren und das ist in gewisser Weise, also wir sind halt Menschen und können die Technik anscheinend, wie man es immer wieder sieht, auch nicht ganz beherrschen. Aber wie wird es dir denn gehen, wenn du $100 bezahlt hast und dann heißt es eine Stunde, nachdem die Siegerehrung schon hätte anfangen sollen, ja sorry, ist nicht, ne? Ja.
Aber man sagt ja schon, also diese $100 sind ja nicht unbedingt für die Siegerehrung, sondern halt, dass du da irgendwie, ist ja auch eine super besondere Location am Strand.
Alles.
Ja. Und alles auch ein bisschen.
Ja, Dubai ist schon sehr speziell. Also genau, ich war auch schon in Dubai und das ist, also das ist schon anders wie die europäischen Rennen. Die geben sich da extrem viel Mühe. Da gibt es auch irgendwie Pre-Sprint-Training.
Nicht wie die Europäer, die sich keine Mühe geben.
Nee, aber na, die, das also ist schon das, Unterschied. Das ist ja so bis. Ja, das ist ja schon so ein bisschen kontrovers. Die haben natürlich auf der einen Seite keine Triathlon-Kultur. Das heißt, wenn du da draußen trainierst, dann kennen die dich als Radfahrer nicht. Aber wenn es um die Organisation geht, versuchen die halt ihre Gastfreundschaft schon so zu formulieren und haben dann halt irgendwie, also ich weiß noch damals bei der Challenge Dubai, da gab es dann 2 Tage vorher irgendwie Streckenbesichtigung am Schwimmen. Dann haben die da Frühstück aufgebaut, for free. Also da gab es Kaffee, da gab es Häppchen, da gab es alles. Und in Bahrain haben die sich zum Beispiel auch ganz viel, relativ viel Mühe gegeben. Ne? Das ist halt immer.
Na, da steckt halt auch einfach mal viel mehr Geld. Das merkt man als allererstes, da.
Aber ich habe jetzt auch gehört, dass jetzt die Organisation dort vor Ort ein bisschen nachgelassen hat. Also man müsste eigentlich mal so eine Kategorie einführen. Best und Worst Races of the Year. Ne? Also, weil ich habe auch schon einige. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel ein Rennen gemacht, 70.3 Marrakesch Ende des Jahres. Und da kann ich mit Brief und Siegel draufgeben, das war das katastrophalste Rennen, das ich jemals gemacht habe. Und ich habe schon einiges erlebt. Und man kann es gar nicht an Ironman festmachen in dem Sinne, weil das eigentlich an der Orga vor Ort lag, ne? An den Leuten vor Ort. Und ich kenne ja so die Leute auch von Ironman, das sind ja oftmals die deutschen Teams und dann die Franzosen. Und die geben schon ihr Bestes, aber oftmals, wenn dann vor Ort die Leute, das Team, die sind dann unorganisiert, unstrukturiert und da war zum Beispiel die Sache, da haben sie die Räder halt, also musst du dich vorstellen, in Marrakesch war das Schwimmen ungefähr eine Stunde weg vom Ziel. Boah. Das heißt, du hast dann die Räder quasi aufgegeben, also wir bei uns Profis, da wurde das halt so geregelt, aber sag mal, für den normalen Athleten, da hast du irgendeine Gebühr bezahlt und dann haben sie die Räder dann in die Wechselzone transportiert. Okay, dann denkst du, okay, zahlst du, ich weiß nicht, was das war, $50, es war nicht wenig, es war schon Geld und dann haben sie dann die Räder auf LKWs geladen. Ich habe da mal so einen Instagram-Post gemacht und das kann doch nicht wahr sein. Die haben dann so 3-4 riesige LKWs und haben sie immer so Kartons dazwischen gelegt und nichts abgesichert. Die Räder sind umgefallen, haben sich gegenseitig zerkratzt und dann haben die Leute noch Geld dafür bezahlt. Und
wow, oder wenn du eine Scheibe hast, ne? Wie schnell die kaputt geht, ne?
So, ja. Also, und das war das eine. Und dann dort vor Ort, der See war völlig übel, ganz dreckig und die Wechselzone an sich war katastrophal und das Radfahren auch, also bist dann quasi dann auf öffentlichen Straßen gefahren, auf den letzten 30 Kilometern mit Bussen und LKWs und beim Laufen bist du durch Verkehrskreisel gelaufen, wo der Verkehr durchgelaufen ist. Die haben dann versucht, den Verkehr aufzuhalten, wenn Läufer kamen, was natürlich nicht funktioniert hat und dann bist du halt ohne Witz durch die Autos gesprungen und dann denkst du auch, ey, da fliegst du um die halbe Welt, willst ein schönes Event, einen schönen Abschluss und ich meine, für uns Profis, wir machen ja, das ist ja unser Beruf irgendwie, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, als Age-Grouper da nochmal einen schönen Abschluss haben willst, die Familie noch mit einpackst und dann hast du so Gegebenheiten vor Ort, das machst du nur einmal und das ist natürlich blöd, auch für die WTC, wenn das sich halt, dann so ein Eindruck halt entsteht, ne? Ich meine, klar, bei Erstaustragung ist immer. Ja, bei so Erstaustragungen ist es natürlich immer nicht so einfach. Man muss sich natürlich einpendeln, aber klar, überall, wo halt Rennen in so Ländern stattfinden, die halt nicht diese Sportkultur oder Triathlon-Kultur haben, da ist es immer extrem schwierig. Das ist so meine Erfahrung eigentlich. Aber.
Ja, das empfiehlst du nicht einfach so weiter, wo du sagst, oh, da kannst du schön das Ganze mit Urlaub verbinden und das gut organisiertes Rennen, oh, da hast du ja mehr Stress als was alles andere.
Deswegen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Bei Ironman, da hast du eine größere Schwankung in der Qualität. Also die kenne ich natürlich aus ITU-Rennen. Das muss man halt schon sagen, eher weniger. Ja. Also wenn du auch irgendwie WTS gestartet bist, dann hast du natürlich da einen einheitlichen, also doch einen ziemlich einheitlichen Standard. Klar, immer mal.
Also, bitte.
Nö, also halt natürlich immer mal so leichte Schwankungen, aber eigentlich hast du da wirklich so ein, kann ich jetzt kein Rennen so richtig ja, herausgreifen, wo ich sagen kann, boah, das war jetzt aber so richtig schlecht organisiert oder so, ne? Also klar, gab es immer so ein paar Sachen, also wenn ich mich daran erinnere, so die haarigste Situation war vielleicht so Budapest 2010, und ein regnerisches Rennen, wo auch die Streckenführung, und das ist ja bei uns, meine, wir sind ja in einem Drafting-Feld, also ein Feld von mehreren Athleten, wo wir halt auch so Straßenschienen quasi quer überkreuzt haben und die nicht abgedeckt waren. Also da hatte ich jedes Mal, so waren so 8 oder 10 Runden, die wir dir fahren mussten, wo ich dachte, ach du Scheiße, ne? Also ging es zwar schön da am, an deren Präsidialparlament oder was für ein Gebäude das da war, vorbei, vom Hubschrauber aus richtig geil, aber die Strecke war monstergefährlich, ne? Da haben sie wenig nachgedacht. Also es hat sich dann aber viel gebessert. Da war auch noch ein Krankenwagen zwischendurch auf der Strecke. Aber der war mitten auf der Straße und das ist halt richtig krass. Du nutzt, es fällt die ganze Straße aus und dann steht halt so der Krankenwagen da und auf einmal musst du auf die Hälfte und das ist halt, wenn du halt jemanden neben dir hast, den du halt eigentlich wegschubsen musst oder aber du fährst halt in den Wagen rein.
Denk aber nur mal an Abu Dhabi vor 2 Jahren noch, als sie das erste Mal auf dem Formel-1-Kurs waren. Weißt du, also das Sturzspektakel, denk an Katie Zafiris.
Ja.
Was da Stürze, wo sie natürlich die Strecke dann auch die nächsten Jahre etwas verändert haben, das war ja ein ganz schlimmer Kurs. Also da haben sie sich auch ein bisschen, wer den Kurs mal Probe gefahren ist, weiß ich auch nicht. Das lief auch nicht immer gut. Also da gab es schon mal Probleme.
Ja, das stimmt. Aber man darf ja nicht, vergessen, in der Regel, also die WTS-Rennen haben ja mittlerweile auch ganze Festivals mit eingebunden, aber eigentlich sind das ja Elite-Rennen und bei den, ich meine, bei den Ironman- und Challenge-Rennen sind das ja eigentlich Großveranstaltungen, wo die Masse ja hingeht im Endeffekt, mit einem kleinen Profifeld. Also es geht ja eigentlich um die um die breite Masse. Ja. Und dann ist natürlich dann das noch umso ärgerlicher, wenn du halt weißt, da hast du irgendwie 2000 Leute, die bezahlen richtig viel Geld und haben da nicht dieses Event wie erwartet. Also klar, Kinderkrankheiten hast du immer. Aber ja, gut. Vielleicht sollten wir echt mal so ein Ranking aufstellen hier. Das beste und das schlechteste Rennen oder irgendwie sowas. Weil da gibt es wirklich echt Unterschiede. Wobei der Standard schon gut, also ja, nee, wobei man sagen muss, in Europa und in den USA hast du eigentlich immer einen Standard, der recht gut ist. Also in den USA hast du eher so diesen Parkplatz-Charakter, ne? Der wird da schnell aufgebaut und abgebaut. Reibungslos, ohne viel Liebe, aber es läuft. Und in Europa, also in Deutschland haben wir sowieso ein recht hohes Niveau, im umliegenden Ausland eigentlich auch, ist eher so die Frage im asiatischen, afrikanischen Raum. Wenn du da halt vor Ort die Leute hast, die das nicht kennen, die müssen erstmal eingewiesen werden und dann wird es halt manchmal schwierig.
Ja, aber du bist ja auch schon sehr lang dabei, Horst. Also wenn man jetzt mal so vergleicht, ein Ironman-Rennen, gerade auch in Europa oder so, 2010 mit jetzt 2020 oder 2019 oder sowas, ne? Also so roundabout 5 bis 10 Jahre einfach mal. Überleg mal, wie war es denn früher, allein so dieser ganze Athletenbereich nach dem Rennen? Wie wurdest du verpflegt? Was gab es zu essen? Hast du auf Pappbechern gegessen oder hattest du noch normale Teller? Hattest du Besteck oder Plastikbesteck? Wie hat sich das verändert? Das ist doch unfassbar, oder?
Ich weiß es gar nicht, ich habe da keine...
Du hast keine... Ich habe gerade explizit den Horst angesprochen.
Ja, also ich das ist ein bisschen doof Erfahrung. Jetzt, weil ja, aber...
Du kommst da nie hin, ne, als Profi.
Ja, genau, ohne Witz, also ich bin dann immer also durchs Ziel und dann irgendwie, wenn du gut bist in der Top 3, dann machst du so eine kleine Siegerehrung, dann geht's gleich zur Dopingkontrolle und dann gehst du eigentlich nicht mehr zurück.
Also, dann muss ich vielleicht noch mal kurz so von meinen Erfahrungen erzählen.
Schieß mal raus. Ja,
also, bitte. Wenn du jetzt mal einfach so sagst, ich habe meinen ersten 70.3, glaube ich, gemacht, 2010 oder 2011 in Wiesbaden. Und wenn du damals halt dann in diesen Athletes Garden da gekommen bist, da war halt echt mega viel aufgebaut so. Also, da gab es richtig gutes Buffet, ganz tolles Essen, ja, es war alles großzügig und gut organisiert. Man hat auf ganz normalem Geschirr gegessen und hatte, also auch so was Thema Nachhaltigkeit, das will ich halt auch so ansprechen. Ne? Und irgendwann, gut, es ist natürlich die Frage, wenn du relativ am Anfang ankommst, dann kriegst du natürlich mehr vom Buffet und sowas ab, als wenn du jetzt 10 Stunden brauchst oder so. Am Ende ist halt dann irgendwann auch ein bisschen, ne, weniger. Aber wenn du das dann vergleichst, mit Ironman-Veranstaltungen oder so generell, die halt so, sagen wir mal, ab 2015, 2016, da hat man halt schon gemerkt, oh, hier ist aber wenig. Also da gab es dann auch einfach nur mal, ja, sage ich jetzt mal, so ein paar Stücke Kuchen. Und früher gab es halt noch richtig alle möglichen warmen Sachen und keine Ahnung. Das ist mir schon echt krass aufgefallen.
Ja, aber das ist natürlich auch so, dass da irgendwie auch budgetiert wird und gibt natürlich eine Vorgabe von der WTC, die ist global. Ja. Ich meine, in den USA ist es so, da gibt es halt Pizza und das war's. Ne? Da wird dann irgendwie Domino angehauen. Also die verlagern das auch und dann kommt da irgendwie so ein LKW mit 10 Millionen Pizzen und die werden dann halt im sogenannten Athletengarten auf dem Parkplatz irgendwie verteilt. In Hawaii ist ja auch so. Also,
ja, in Hawaii ist nicht
besser. Du hast ja nicht das mega Buffet, sondern du gehst dann durch und dann kriegst du auch Pizza auf dem Pappteller.
Aber das ist dann schon. Ja, Ironman Nizza 2018, boah, da gab es Crepe zum Beispiel. Da gab es richtig geilen Käse. Ja, also so richtig Monsterkäse und Wurst und
das
so.
Genau, aber das ist so ein bisschen ländertypisch. Ich war vorletzte in Vichy, da war das auch so. Mhm. Also die geben sich da nochmal anders Mühe, genau. Ja. Vielleicht haben die auch andere Möglichkeiten, was das Budget angeht. Ich weiß es nicht, aber das stimmt schon. Aber
es sind halt echt doch große Unterschiede. Mhm. Also da ist auch nicht Ironman gleich Ironman. Also klar, Ironman hat hohe Standards. Aber, oder macht Challenge rot, ne? Also da gibt es halt keine Wünsche, die irgendwie offen bleiben, muss man halt echt sagen.
Ja.
Ja.
Genau.
Gut. So viel dazu.
Gregor ist gelangweilt von dem Thema. Jetzt können wir mal weiter.
Große Unterschiede.
Ja, was gibt's noch Neues? Die News der Woche. Laura Philipp ist raus aus dem Erdinger Team.
Hat dich überrascht?
Interessant, ne? Vor ein paar Wochen. Gut, ich habe jetzt keinen Kontakt zu ihr, aber wenn du halt irgendwie ein paar Wochen vorher noch im Erdinger Teamcamp bist und dann auf einmal sagst, okay, bist nicht mehr dabei, dann ist natürlich klar, dass dann irgendwas am Schwelen war oder halt Verhandlungen war. Normalerweise werden solche Verträge eigentlich schon im Vorjahr gemacht, deswegen interessant zu hören. Mhm. Vor allem für jemanden, der jetzt schon so lange dabei ist, aber gut, ich habe da jetzt auch keinen Kontakt zu ihr und weiß auch gar nicht, was Sache ist, aber...
Aber ich hätte das mir auch früher eigentlich vorgestellt, jetzt nicht im Februar so ein Announcement, ne?
Lass doch mal so ein paar Gerüchte in die Welt setzen. Da gab es auch hundertprozentig Beef.
Okay.
Ach so, das ist jetzt dein. Ja, also meine Vermutung ist eher, dass es eine Verhandlungsfrage war und ich meine, nach ihrem super Resultat in Hawaii mit Platz 4, glaube ich, dass man einfach so die Messlatte höher gesetzt hat von ihrer Seite aus, was ja auch absolut verständlich ist irgendwo auch.
Ja.
Und man eins einfach nicht vergessen, ich meine, Erdinger Team gibt es schon sehr lang und aber das Team ist jetzt auch nicht in dem Sinne durchfinanziert. Die meisten Athleten müssen noch mit anderen Sponsoren. Kein Team ist durchfinanziert, auch das BMC-Team nicht. Bei uns damals früher in den Teams war es auch nie. Also deswegen ist, glaube ich, halt dahingehend auch das letzte Wort nicht gesprochen gewesen. Und dann hat man wahrscheinlich, also meine Vermutung, vielleicht dann versucht, dann ein bisschen einen anderen Deal rauszuschlagen.
Ja, oder höher pokern, ne? Also mit dem vierten Platz, wie du sagst, dann vorbei, hat man eine andere Verhandlungsbasis.
Ja.
Ja, genau. Und die Sache ist natürlich, du hast ja auch gewisse Vorgaben. Also ich glaube, bei Erdinger, da musst du natürlich in den Teamfarben starten, egal was du für andere Sponsoren hast. Und wenn du natürlich, klar, mit anderen Sponsoren auf dem Trikot arbeitest, die auch gewisse Farben haben. Und das könnte so ich mir vorstellen. Ja, bei Badesalz hieß es grün und blau schmückt die Sau.
Schmückt die Sau, ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Grün und blau schmückt die Sau. Und wenn du jetzt irgendwie ein grünes Logo hast, ich weiß nicht, die hat ja, glaube ich, irgendwie so einen anderen Sponsor da aus dem Heilbronner Raum, da könnte ich mir
vorstellen. Der Name, der nicht genannt werden darf?
Nein, kann man ja nennen, aber mit HEP, also aber ich weiß es natürlich nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung.
Aber das wäre die naheliegendste Vermutung, dass Laura bald grün sieht. Nur noch grün.
Viele wissen ja auch nicht, zum Beispiel, Sebastian Kiene war ja auch mal ein Jahr im Erdinger Team.
Ach echt? Das wusste ich jetzt auch.
Ja. Also ein Jahr im Erdinger-Team, glaube ich. Und dann ist er auch eigentlich rausgegangen, weil das dann halt, klar, das auch nicht vertragen hat mit anderen Sponsoren.
Dann
also
war er ein Jahr bei Rhein. Das war auch nicht so
auch
ganz.
Raus.
Dann
war
er. Ja, wobei, das finde ich schon konsequent. Also das finde ich schon ein gutes Statement.
Ja, total.
Also man muss ja jeder wissen. Aber klar, weißt du, wenn du das moralisch dann irgendwie nicht vertreten kannst, finde ich eigentlich
Das finde ich die beste Entscheidung, die er...
Ja.
Und da steht ja nach wie vor dahinter, ne? Also,
ja, klar, aber es kann natürlich nicht jeder so agieren wie er. Ich meine, wenn du halt irgendwie nicht so erfolgreich bist wie er, dann hast du auch nicht die Alternativen unter Umständen. Ja. Aber klar.
Da muss Bruder natürlich mehr gucken, dass er nicht am Hungertuch nagt und da drin bleibt. Oh. Sorry, aber du hast ja, den Part gerade aufgemacht.
Ja, okay, okay, ja klar. Ich meine, die goldene Espresso-Tasse muss ja finanziert werden. Nee, Spaß beiseite.
Ah, aber Thema Frodo gerade. Oh, ich war total enttäuscht von seinem letzten Post, und zwar zum Thema Schuhe mal wieder, oder dieser Testing-Post. Mhm. Wo dieses, weil Frodo hat ja schon immer sehr coole Fotos, muss man sagen, bei Instagram. Und das letzte, wo dann seine Füße quasi durch diese, wie sagt man, durch diese Feuer,
so diese
Emojis
so da, comicartig ja, abgedeckt wurden. Abgedeckt, ja, da haben sie den, ich glaube, die haben einen neuen Praktikanten im Social Media Team, der hat dann wahrscheinlich.
Oh yes, mal, ja, das ist gut gesagt.
Gab es keine Endkontrolle. Ja,
oh Mann, das hätte man doch so cool auch lösen können, so mit Licht und Schatten und irgendwie, keine Ahnung. Und dann sind da diese Flammen oder dieses. Oh, ich fand's. Ach Mann, oh, weil ich. Oh,
richtig geärgert habe ich mich.
Ich finde cool.
Unglaublich.
Ich bin auch ein Fan.
Ja, ist seiner Linie nicht treu geblieben, vielleicht. Ja,
nicht ganz.
Ja, aber gut, oftmals ist es ja so intuitiv entschieden. Also,
ja, das ist aber natürlich hart, ne? Da beschweren wir uns jetzt gerade sehr.
Klar, wir schreien ja, oder eher, ja, wir schreien auf hohem Niveau, ne? Ich meine, dass wenn du verwöhnt bist mit immer tollen Bildern und Aufnahmen und Stories und Geschichten dahinter, und dann kommt dann sowas.
Aber ja, aber das fällt auf, ne? Ja, das ist irgendwie ein
so.
Ja,
fällt auf.
Ich so, ja, was ist denn das?
Ja. Naja. Ja,
klar.
Dann einfach mal gerade, ich mach mal gerade weiter.
Werf die Themen rein.
Weil es mir auf der Zunge brennt. Es gab wieder ein Rennen von Gwen Jorgensen, die nach Monate, jahrelanger Verletzungspause, keine Ahnung, wie viele Monate es waren, mal wieder ein Race auf den Track gebracht hat. Oh mein Gott, bin ich wieder international. Der Englisch. Ja. Also der. Das Washington Husky Invitational Track Meeting war jetzt gestern. Also was war gestern? Der 15. Februar. Und da ist Gwen über 5000 Meter gestartet. Sie ist dort auch schon, das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, 2018 gelaufen. Das war ihr erstes Rennen nach ihrem, nach der Bekanntgabe, dass sie jetzt...
Da ist sie, ja, 15:10 gelaufen damals.
15:15.
Alter Horst, was geht ab? Das weißt du aus dem Kopf, oder was?
Ja.
Zahlen-Nerd.
Ja, ich kenne schon ein paar Ergebnisse.
Oh.
Ja. Und was ist jetzt gelaufen?
Boah, eine 15:47.
Aha.
Boah, also sie hat auch selbst in ihrem Post geschrieben, ja, sie ist schon etwas, nicht ganz zufrieden, sagen wir es mal so. Aber es liegt halt noch viel Arbeit vor ihr, und sie ist nach wie vor froh, dass sie halt klar in dem krassen Bowerman Track Club ist und mit ihren hochkarätigen Trainingspartnerinnen zusammenarbeiten kann und weiter arbeiten wird.
Waren die auch am Start?
Da war zum Beispiel über 3000 Meter ihre Trainingspartnerin, die Emily Infeld, am Start. Mhm. Und die ist die 3000 in einer 8:48 gelaufen.
Wow.
Ja, und jetzt wollte ich aber darauf hinaus mal, also Emily Infeld in einem starken Feld in Washington 8:48. Und was läuft unser nächster Gast hoffentlich? Lisa Tertsch bei den Süddeutschen Meisterschaften über 3000 Meter, eine 9:28. Das ist mal richtig stark.
Ja,
okay. Also für Triathlon-Verhältnisse auf jeden Fall.
Ja, und also überleg mal, also ich vergleiche jetzt Lisa mit einer Bowerman Track Club Girlie, die nichts anderes machen. Und Lisa ist quasi, ja, sie ist Triathletin und keine explizit Läuferin. Sehr, sehr stark. Und auch ihre Schwester Marie Tertsch ist ja auch gelaufen. Die ist eine 10:11 gelaufen. Auch sehr stark.
Ja.
Ja, also nur cool. Mal so, man hat jetzt halt gerade mal so den Vergleich.
Vom Vergleich,
gehabt. Ja.
Klar. Ja, und was ist jetzt der Fahrplan von der Gwen? Also die will 10.000 Meter bei Olympia machen, aber da brauchst du eine Quali, die irgendwann stattfinden wird, im Frühjahr vermutlich. Ja,
ich weiß nicht, wann die Trials sind, wie das jetzt genau aussieht. Ja, aber das wird...
Aber hat der überhaupt Chancen, wenn du jetzt so einsteigst? Mal ein bisschen Trials, hast du nicht mehr so viel Zeit.
Ich glaube, das wird nichts.
Ja.
Also ich glaube, irgendwie generell scheint es, mit dem Marathon hat es jetzt nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube auch irgendwie, das ist jetzt zu kurz die Zeit, als dass sie nochmal jetzt auf 5 oder 10 jetzt sich nicht nochmal so verbessert. Also ich denke nicht, dass wir sie in Tokio sehen werden als Läuferin. irgendwie, es läuft nicht so richtig, ne? Es ist interessant zu sehen, aber...
Sie war jetzt halt sehr lange verletzt, ne?
Hat ein Kind. Aber warum ist sie denn immer so verletzt? Also das ist, frage ich mich jetzt, war sie als Triathletin auch so verletzungsanfällig oder erst durchs Laufen?
Das kam jetzt erst durchs Laufen. Als Triathletin war sie jetzt, ja, da sieht man dann schon, ne, wie abwechslungsreich das Triathlon-Training ist und... Reines Laufen ist halt dann doch nochmal, ich weiß jetzt nicht genau ihre, was sie an Kilometern läuft, aber ja, das scheint dann auch gerade, gut, es sind jetzt nicht nur die Kilometer, das muss man sagen, die Kilometer sind das geringste Problem, das Hauptproblem ist ja die Intensität und sie wird deutlich, deutlich mehr Intensität auch im Laufen machen, viel mehr auf der Bahn, viel mehr auch mit so Bahnschuhen, mit Spikes.
Sie hat auch keine so eine Läufervergangenheit, sage ich jetzt mal. Wenn du in deinem Leben schon so viel gelaufen bist, dann verkraftest du halt das wahrscheinlich mehr, als wenn du über Jahre halt auch Triathlon gemacht hast, wo das halt doch abwechslungsreicher ist.
Ja gut, aber als vor 2 Jahren diese 15-15 gelaufen ist und da hat sie, glaube ich, ihre ganzen Mittrainingspartnerin ja abgestellt, da dachte ich schon, ey krass, das für ein Einstieg.
Ja, und wenn das war schon stark, ne?
Erster Anfang ist, dann kann das sogar was werden.
Ich weiß noch, als Gregor damals, ich habe so gemeint, oh krass, Gwen ist eine 15-15 gelaufen und Gregor hat so gesagt, ja, finde er jetzt nicht so mega, ne? Da warst du schon etwas so skeptisch. Aber ich verfolge ja den Weg jetzt schon länger und...
Was ist die Konstanze nochmal gelaufen, jetzt in Doha?
Weiß ich nicht.
Na ja, gut.
Jedenfalls, also wenn du so Gwen jetzt so verfolgst, auch auf YouTube und so und gerade im letzten Video, also man hat schon so gemerkt, also sie steht echt ganz schön unter Druck. Also auch so, so ein sozialer Druck wohl, also sie sind im letzten Video so drauf eingegangen, das hat sie mit ihrem Mann, mit Patrick Lemieux, also haben sie so nebeneinander gesessen und dann haben sie so scherzhaft sind die drauf eingegangen, weil anscheinend in den Kommentaren immer so war, naja, oh, ob das noch passt mit beiden, ob sie noch wirklich so in love sind. Immer wenn sie irgendwo auftreten würden, wäre Patrick, würde so von der Körpersprache immer so zeigen, immer so die Arme verschränkt, sie sitzen ziemlich weit auseinander, gibt es da halt auch noch Probleme und so. Sie haben das echt ganz, ganz cool da gelöst, aber man merkt halt so krass, also die lesen sich anscheinend auch ab und an schon mal Kommentare durch und ja, diese ganze... dieser ganze Umstieg ist echt nicht einfach, ne? Für ihre Fans. Ich meine, sie muss auch Geld verdienen irgendwo, ne? Die ist jetzt auch nicht.
Ja, es sind halt jetzt 4 Jahre vergangen und
kein nennenswertes Ergebnis irgendwie so. Ja, also es ist schon.
Ja hart. Klar, die hat natürlich den Vorteil, dass sie Olympiasiegerin ist und Weltmeisterin im Triathlon. Ja,
das wird sie bleiben.
Ich denke mal, so finanziell ist es nicht so das Problem, aber ich weiß es gibt ja diese Geschichten von den Nike-Athleten. Athletinnen, die ja schwanger wurden, irgendwelche WM-Teilnehmerinnen, die richtig gut waren und die dann auf einmal irgendwie einen neuen Vertrag bekommen haben in der Mutterzeit mit 1/10 von dem Gehalt von, also über die werden ja richtig gut bezahlt teilweise und da ist Nike scheinbar super krass konsequent, ne? Also das ist konsequent, also das ist eigentlich scheiße, weil die werden dann bestraft quasi und
Frauen werden mal wieder bestraft, ja.
Ja, also das ist schon da hart, wird echt krass nach der Leistung geguckt. Und wenn die Gwen jetzt das nicht schafft, dann kann ich mir gut vorstellen, war es das auch. Also,
Es ist halt die Frage, ob sie sagt, sie geht nochmal zum Triathlon zurück, aber wahrscheinlich denn eher nicht.
Glaube ich nicht.
Das wäre aber auch nicht krass.
Glaube ich nicht.
Aber ich glaube, da herrscht auch sehr, sehr viel Druck da bei ihr.
Ja.
Und ich sag mal, als Läuferin ist sie, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Triathleten weg. Sie ist zwar Olympiasiegerin, aber wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, wie viele Leute denken gerade so, wenn sie an Triathlon denken, oh ja, Gwen Jørgensen ist ja auch noch da. Ich glaube, das ist inzwischen ziemlich ausgedünnt. Und wenn du als Läuferin da jetzt irgendwie nicht anknüpfst und keine Erfolge feierst, ja, das wird dann...
Man darf ja nicht vergessen, wie erfolgreich die war. Die hat dann irgendwie 2 Jahre am Stück alle Rennen gewonnen. Triathlon, Weltcup und so. Also,
und alles in Grund und Boden gelaufen, ne? Also die ist ja wirklich alles in Grund und Boden gelaufen.
Ja,
und jetzt gehst du zu den Läufern und auf einmal läufst du halt hinterher, ne? Oder bist halt nur verletzt. Ist halt auch für einen selbst, es ist halt sehr schwer, ja.
Also es gibt ja auch, also aus der Vergangenheit ja auch Beispiele mit der Sonja Oberem. Sagt euch das was?
Ja, ja. Die hat ja den Düsseldorf-Marathon.
Also die war ja ganz früher, das... Ja, richtig, aber die war ja früher auch Triathletin, war, ich glaube, die war sogar Europameisterin.
Die war ziemlich stark.
Muss in den, Die war eher so in den 90er Jahren und dann ist sie ja zum Marathon gewechselt und hat dort auch richtig krasse Erfolge gefeiert. Aber damals war natürlich die Konkurrenzsituation, finde ich, nicht ganz so krass, wobei die Laufzeiten von der richtig schnell waren, ja, das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, im Triathlon war sie halt nicht so krass, die Konkurrenzsituation. Und diesen Switch hat sie da auf alle Fälle irgendwie gemeistert. Und war sogar bei den Olympischen Spielen. Also das war
ja,
schon,
die,
also
genau,
das
Läuferin, die war auch bei Olympia, ja.
Ja, das, aber eigentlich mittlerweile, wo jetzt beide Sportler so professionell ausgeführt werden, ist das fast unmöglich. Es sei denn, du bist irgendwie Ruderer und gewechselt zum Radfahren. Das scheint ja momentan irgendwie gut machbar zu sein, weil du physiologisch so gut ausgebildet bist, aber alles andere wird schwierig.
Ja, gut, ich denke mal so ein bisschen, wo wir gerade bei Olympia waren, ein bisschen um. Richtung Jack Burfurser. Das war eigentlich für mich so in der letzten Woche eigentlich so
ein Thema?
Mein Thema der Woche. Ich habe einen Podcast gehört mit Jake, wo er gefragt wurde, wie sieht es denn eigentlich bei den Australiern mit Olympia aus? Und das wusste ich vorher gar nicht, deren Olympia-Quali war im Olympic Test Event in Tokio letztes Jahr eine Top-3-Platzierung. Gut, ja. Relativ hart. Okay. Die hat natürlich kein Australier. Also bisher hat kein Australier die Olympia-Quali. Und er hat gesagt, es gibt auch keine weiteren Rennen oder Kriterien. Ja. Also es gibt kein weiteres Rennen, an dem sie sich irgendwie qualifizieren können. Das wird quasi, ja, so muss es ja sein, sagt er ja auch selbst, am grünen Tisch entschieden. Und sie bekommen wahrscheinlich, er denkt, 4 bis 5 Wochen vor Olympia.
Dann final erst Bescheid.
Final quasi Bescheid. Da habe ich gedacht,
okay.
What the fuck, was ist das für eine Scheiße?
Ja.
Also ich kann ja selbst aus eigener Erfahrung so ein bisschen nachvollziehen, wie es ist, wenn du in der Luft hängst. Das ging mir ja genauso nach Yokohama, wo wir die Quali nicht gehabt haben. Und dann halt, es hieß, naja, wir müssen mit dem, wir reichen es ein, aber der, die OSB muss entscheiden und so. Und du trainierst halt, du stehst morgens auf und sagst, naja, eigentlich.
Ich weiß gar nicht.
Ich weiß, ich trainiere eigentlich, ich soll für Olympia trainieren, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt starten kann. Das ist das beschissenste Gefühl überhaupt. Und also da muss man echt sagen, da hat der deutsche Verband außer Klage auch wahrscheinlich so ein bisschen gelernt. Und unsere Quali ist ja doch, ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, da wasserdicht. Also du hast überall eigentlich ein Kriterium.
Oder du weißt klar, wo du stehst.
Du weißt und, ziemlich klar, wo du stehst. Und ganz ehrlich, also das kann kein Sportler, oder weiß ich vielleicht dann doch, aber wer denkt sich denn sowas aus, zu sagen, na, ich schraub das Ding so hoch, weil du, also du kannst nicht davon ausgehen, wenn du sagst, ich nur Podium beim Test-Event zählt, dann gehst du ganz stark davon aus, dass es höchstens einer, wenn nicht gar keiner das macht.
Und man muss ja auch dazu sagen, und die australische Mannschaft, die ist ja super stark, ne?
Die
stark, also wenn man jetzt wüsste, als Jake so, ja okay, ich bin eh der Stärkste und nach mir kommt ja eigentlich fast nichts, dann kannst du ja quasi so auch von ausgehen, dass du wahrscheinlich fahren wirst. Also, aber wenn du halt Australier dann bist und hast halt da noch so ein paar andere Jungs und Mädels, dann ist es halt ja, also noch schwieriger.
Ja,
also für kleine Föderationen ist es ja noch eher, oder wo jetzt nicht so eine große breite Masse ist, beziehungsweise wo ist eine große breite Masse? Es gibt 2, maximal 3 Startplätze für Mann und Frau jeweils. Also, aber das ist schon.
Ja, also.
Wer macht diese Entscheidung bei den Australiern?
Na gut, der jeweilige Olympische, der jeweilige NOC, also der Olympische.
Nationales Olympisches Komitee, legt das fest.
Okay.
Das ist teilweise gar nicht, also meist natürlich in Abstimmung mit dem jeweiligen Sportverband, aber an sich beschließen, die Olympia-Quali für Deutschland macht ja auch der DOSB, also die DTU schlägt vor und meistens wird natürlich auch der Vorschlag übernommen, aber offiziell bestätigen tut es der jeweilige nationale Olympische Verband. Ja, auf jeden Fall, krasses Negativbeispiel. Ich denke mal, die werden durchkommen. Jay klang auch so, also der nimmt es halt so hin. Ich denke, das werden die anderen Australier auch so machen.
Ja, müssen sie ja.
Ja, aber guck mal, lass dir mal so eine Person wie eine Rebecca Robisch haben, die halt dann mal sagt, ich verstehe das nicht, ich werde hier übergangen, ich bin doch eigentlich die bessere Athletin, dann hast du den Salat. Jetzt weiß ich nicht, wie die Rechtslage da aussieht, vielleicht haben sie irgendwelche Normen, dass das nicht möglich ist, aber wie gesagt, also an sich ist sowas immer Potenzial für Scheiße, muss man einfach so sagen.
Okay, was aber krass ist bei Australien, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen, dass der CEO von Triathlon Australien ist ja Miles Stewart.
Ja.
Und wir wissen ja, Miles Stewart war oder ist. Das war ja der jüngste Triathlon-Weltmeister der Australier. Der ist quasi, glaube ich, als Junior bei der Elite-Weltmeister geworden. War super krasser. Ja, ja, das war ein super krasser Abend.
Ja, aber das war ja in den 90ern oder so.
Ja, ja, das war 91, glaube ich. Ja, und der, 91. Okay. Ja, aber der war auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney und es war so der Man to beat. Das war so der Australier. Die haben alle gedacht, der gewinnt Olympia in Sydney vor heimischem Publikum und der hat dann irgendwann, ja, der hat ja super viele Weltcups auch gewonnen. Das war immer so der Konkurrent vom Simon Lessing und von Greg Welch auch später.
Sir Simon Lessing.
Genau. Also für diejenigen, die das nicht, die Storys nicht kennen, Simon Lessing war so der Dominator in den 90er und 2000er Jahren auf der Kurzdistanz. Engländer, der in Südafrika, glaube ich, geboren ist. Und ja, und die haben sich gebettelt. Und der ist jetzt seit, glaube ich, ein paar Monaten der Chef von Triathlon Australien. Und eigentlich interessant zu sehen, dass du so einen ehemaligen Eliteathlet, also das heißt ja häufig, dass du quasi ehemaligen Eliteathleten in der Funktionärsebene hast, aber so ein Mann, der dann irgendwie untergetaucht ist, den du dann irgendwie 10 Jahre, von dem du nichts gehört hast und dann auf einmal wird der Chef von Triathlon Australien. Ne? Das ist schon interessant. Übrigens auch bei den Neuseeländern habe ich gehört, dass der, wie heißt der eine neuseeländische Olympiasieger?
Hamish Carter.
Hamish Carter,
ja. Ist jetzt auch wieder im Verband tätig und ich weiß nicht was genau, aber ich glaube eher so auf der Trainerebene. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber er macht auch irgendwas im Verband. Also der war auch weg irgendwie vom Fenster, was Triathlon angeht. Und
die können alle nicht mehr ohne Triathlon.
Steigen alle
so wie bei uns Ungermann, der war auch mal zwischendurch weg und jetzt ist er wieder auf Trainerebene tätig.
Ja, apropos Ungermann, ich habe da so ein Video gesehen, irgendwie Battle of the Coaches. Da ist er, glaube ich, 50 Meter Kraul gegen den Christian Weimer geschwommen.
Und hat den Weimer mir kräftig versenkt, ja. Sorry, Weimi.
Aber richtig paniert. Richtig paniert. Aber ich habe mir nur gedacht, das sieht aus wie früher. Also der sah richtig schnell aus.
Aber
also,
ich glaube, ab 75 Meter wäre es sehr stark bergab gegangen. Ich glaube, 50 Meter, das kann dann auch ganz gut.
Aber ich habe auch von Ungermann, der hatte diese Woche, glaube ich, einen Throwback Thursday zu Südafrika vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ich habe so gedacht, das wäre relativ aktuell.
Ach so.
Ja. Nee, das war. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass es ein Throwback war. Das war eigentlich, hat sich gut gehalten, ungefähr.
Das war von 2011, glaube ich, ne?
Oh, das ist ja doch ein paar Jährchen her, aber auf den ersten Blick,
oder 2010. Wenn du nicht so genau. Auf jeden Fall war ich da mit ihm zusammen im Trainingslager.
Ah, okay.
Meiner Meinung nach das Trainingslager, wo er sich weggeschossen hat. Da hat er irgendwie so 3 Wochen gehabt, so Laufkilometer 120, 130, 140 in der dritten Woche und Motto war, wenn man schon mal in Afrika ist, ne, dann halt auch laufen wie ein Afrikaner, aber auf jeden Fall war das ja nicht so gut.
Mach das nicht.
Every day is a Kenyan running day, gell? Wow. 3-mal am Tag.
Ja. Gut, aber wo wir schon mal bei Olympia und so waren, ich habe ja für euch so ein kleines Quiz vorbereitet.
Was?
Zum Thema Olympia.
Da hast du mir gar nichts von erzählt.
Oha. Gar nichts. Ja, kommt komplett überraschend.
Was du alles noch.
Und zwar, jetzt darfst du natürlich nicht auf den Bildschirm schauen, weil ansonsten siehst du natürlich die Lösung. Und zwar gibt es ja immer, wir haben ja auch schon gerade gesprochen, ne, Tokio-Test-Event und so, ein Test-Event oder ein Olympic-Test-Event, was ja immer ein Jahr vorher stattfindet auf der Originalstrecke, gibt es ja offiziell erst seit Rio. Aber gibt es schon immer, dass das Jahr vorher ein Weltcup zumindest stattgefunden hat auf der Olympiastrecke. Das gibt es eigentlich schon wirklich seit Sydney. Also von Anbeginn der Olympia, wo Triathlon olympisch ist, hast du ein Jahr vorher sozusagen, wir nennen es jetzt mal ein Olympic-Test-Event. Und dann ist ja immer ganz interessant zu sehen, okay, wer gewinnt denn, ich habe mir mal diesen Vergleich angeschaut, wer hat denn eine Podiumplatzierung gemacht im Test-Event und wer war denn ein Jahr später bei Olympia auf dem Podium?
Oh mein Gott.
Okay, ja.
Und jetzt habe ich an euch eine Frage. Und zwar, wie oft kam es vor, dass ein Athlet oder eine Athletin, also wir rechnen die Fälle zusammen, im Olympic-Test-Event ein Jahr vorher und ein Jahr später bei Olympia genau die gleiche Platzierung gemacht hat? Auf dem Podium.
Oh Gott.
Also zum Beispiel im Test-Event Dritter wurde und dann auch bei Olympia Dritter. Oder halt Erster und Erster. Ja. Frauen und Männer zusammen. Wie oft kam das vor?
Oh mein Gott.
Bei den Frauen kann ich es gar nicht sagen, aber ich weiß, bei den Männern kenne ich.
Echt? Einen. Dann sag mal. Ja,
Stefan Vukovic war das. Der hat, meine ich,
zweimal Zweiter oder was?
Vor Sydney, das Jahr da.
Oh, nein.
Gregor, schüttel den Kopf.
Nee. Vukovic war beim Weltcup davor nicht auf dem Podium.
Oh Gott, so alte Ergebnisse wüsste ich jetzt gar nicht. Henry Schumann vielleicht? Okay. Dritter?
Brasilien in Rio.
Also ihr könnt schon mal, also relativ, denkt. einfacher ist es vielleicht gar nicht, wenn ihr gar nicht so weit zurückdenkt, sondern mal mehr. Ja,
okay, Henry. Gwen Jurgensen auf jeden Fall. Die hat wahrscheinlich den Weltcup gewonnen, ja, vorher und natürlich die Olympia.
Genau, das war ja, Rio, das wär ein Fall.
Nicola Spierig? Okay.
Ihr müsst nicht die Namen nennen, ihr müsst nur eine Zahl sagen, wie oft.
Ach so, okay.
Also so,
ich denke mal zwei Leute.
Also wie oft kam es vor, dass der Fall war, ein Athlet hat am Jahr vorher genau die gleiche Platzierung gemacht wie bei Olympia?
Ich könnte mir vorstellen, es war häufiger. Was sagst du, Horst? Zwei. Ich sag vier.
Vier? Insgesamt kam das bei Frauen und Männern zusammengezählt 7-mal vor.
Sieben Mal vor. Ja, dann sag mal.
Exakt die identische Platzierung.
Und zwar sehr interessant, das kam vor 5-mal bei den Männern. Boah, 5-mal war das der Fall bei den Männern. Und von diesen 5-mal war das 4-mal der dritte Platz, der identisch war. Und zwar angefangen, Sydney 2000. Oh. Nee, 2000. Sydney-Weltcup 1999 war auf dem dritten Platz Jan Rehula. Und dritter Platz bei Olympia, Jan Rehula. Mhm. Athen, Test-Event 2003, war auf dem dritten Platz Sven Riederer. Bei Athen bei Olympia, Sven Riederer.
Boah.
In Peking, Olympic-Test-Event 2007, war auf dem dritten Platz Bevan Doherty. Bei Olympia, Bevan Doherty, auch wieder auf dem dritten Platz. In London 2011, Olympic-Test-Event oder WTS-Weltcup, auf dem dritten Platz Jonathan Brownlee. London Olympia, auf dem dritten Platz Jonathan Brownlee. Und jetzt kommt die, also man sieht fast jedes Olympische, also fast jede Ausgabe war der dritte Platz identisch. Und jetzt ist Rio die einzige Ausnahme.
Doch nicht Henry.
Wo 2015 auf den dritten Platz Richard Murray war. Und in Rio bei Olympia Henry Skömen dritter war. Aber auf dem vierten Platz war Richard Murray. Also wirklich ganz knapp vorbei. Und wenn man jetzt vielleicht noch rein bedenkt, dass Henry Skömen, der hat ja auch so eine kleine Unstimmigkeit mit seinem TOE gehabt. Er hat zwar angegeben bei der Dopingkontrolle, aber es war ja so eine unrunde Sache eigentlich. Wäre man mal konsequent gewesen, hätte man ihn eigentlich disqualifizieren müssen, wäre auch Richard Murray wieder Dritter geworden. Und dann wäre es wirklich jedes Mal der Fall gewesen, dass der dritte Platz im Test-Event ein Jahr vorher auch der dritte Platz bei Olympia wird.
Jetzt muss ich direkt wissen, wer war letztes Jahr im Test-Event Dritter, bitte?
Kasper Stornes.
Boah, Kasper Stornes holt auf alle Fälle Bronze. Da können wir mal wetten. Weil überleg mal,
aber guck das
mal,
ist das krass.
Also der dritte
der
Platz
Zusammenhang ist safe, ja.
Bei den Frauen kam das insgesamt 2-mal vor zur Ergänzung. Also zum einen natürlich Gwen Jurgensen, das habt ihr schon richtig gesagt. Ja. Sie hat Rio gewonnen 2-mal, also 2015 und 2016. Und einmal wieder ein dritter Platz. Und zwar Vicky Holland. Hat auch in Rio war sie Dritte und war dann bei Olympia auch wieder Dritte.
Wahnsinn.
Krass.
Ja,
bei den Männern 5-mal, das ist halt wirklich.
Ja. Das fand ich auch. Ich habe mal so geguckt, ob es irgendwie was gibt gibt's da? Und dann dachte ich so, krass, ey, jedes Mal.
Wir gucken das auf jeden Fall den dritten Platz bei den Männern Olympia Tokio an.
Ach, und ich habe einmal unterschlagen, natürlich einmal bei den Männern, also viermal natürlich der dritte Platz, einmal war es der erste Platz. Das war natürlich Alistair Brownlee in London. 2011 hat er gewonnen und auch 2012. Mhm. Da war das Podium fast gleich.
Ja.
Interessant, ja.
Spannend, ja, das ist schon krass.
Kurzer Fun-Fact über Olympia, kurzes Quiz.
Das finde ich, okay.
Du bist echt ein alter Nerd, ey. Ja. Wenn ich den ganzen Tag Rad fahre, macht Gregor so ein Quiz.
Durchwühlt ja Tabellen von der ITU und genau.
Das war jetzt natürlich nicht so aufwendig. Es gab übrigens nur eine einzige Deutsche, weil du meintest ja Stefan Vukovic, die im Olympic Test Event Podium gemacht hat. Also Frodo natürlich Olympiasieger, eine. Und Vuko und der Zweite, aber ein Jahr vorher war nur ein deutsches Wesen neutral. Wer war das?
I don't know.
Also Podium.
Podium. Reden nur vom Podium.
Ja,
ein Jahr vorher, also quasi im Test Event.
Ich würde ja gerne sagen, Gregor Buchholz.
Aber. Nein.
keine Ahnung.
Anja Dittmar. War in London 2011 Dritte. Hinter der Siegerin Helen Jenkins und der zweitplatzierten Gwen Jurgensen.
Okay.
So viel Fun Facts.
Aber ich muss jetzt hier nochmal nachgucken. Also der Vukovic war doch, der war doch auch irgendwie in Athen. Moment, ich gucke jetzt hier.
Vukovic war nicht in Athen. In Athen war.
Sydney. Sydney meine ich.
Jetzt. Ja, da war er Zweiter bei Olympia.
Ja, bei der Olympiade, aber ich weiß, dass der ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre, vielleicht war zwei Jahre vorher auch schon mal ein Event, ich weiß, aber ich meine, dass der auch auf der, das war so unerwartet bei dem, dass der auf einmal, weil die Deutschen ja damals so ein bisschen hinterher gerannt, also ja. Die waren läuferisch ja alle nicht so stabil und dann, okay, aber ich finde es jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung. Naja, aber interessant, ja, cool.
Spannend. Ich krieg das wirklich ganz schnell raus. Und zwar.
Ja, mach mal. Hau mal die Excel-Liste. Ja, Gregor, wir müssen dich eigentlich irgendwie in das Kommentatorenteam von den Öffentlich-Rechtlichen reinbringen, weil mit diesem Wissen und diesem Know-how, das du hast, das wäre eine mega Bereicherung. Also, ohne Witz. Also, jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn die jetzt da diese Tokio-Übertragung machen. Naja, doch, ohne Witz, ich habe mich mega aufgeregt, ohne Scheiß. Damals, 2012. Franziska van Almsick als Triathlon-Expertin.
Da bist du in bester Gesellschaft, also, ja, mit dem Aufregen.
Ey, da habe ich richtig Hals bekommen. Ne?
Ja, das war
ungefähr. Das tut einem ja auch nur leid, auch für Franzi van Almsick so, dass sie das quasi machen musste. Also, das macht doch keinen Spaß, ganz ehrlich, oder?
Boah, vielleicht hat es ja Spaß gemacht.
Die hat zwar Spaß gemacht. Die hat so gemeint, ja, die Triathleten, das waren die immer so schlecht geschwommen sind und so, schwimmen die da so ein bisschen da mit Neos und so. Ah, ja, okay, ach, die konnte das so gar nicht einschätzen.
So wirklich, also ich würde niemals irgendwas kommentieren, wo ich nicht in dem Sport... Also
ja, Greg, wir müssen dich da irgendwie reinbringen. Wir müssen dich da irgendwie, keine Ahnung...
Ja, dann mache ich mal direkt einen Aufruf an alle Zuhörer, dass sie vielleicht einfach den Podcast mal... eine Bewertung abgeben. Bei Apple Podcasts könntet ihr uns einfach mal vielleicht bewerten. Das ist natürlich kein Muss, aber ihr könnt es ja mal machen. Das scheint ja ganz gut zu sein, dass man besser gesehen wird, oder? Weil wir sind ja wirklich ganz
ungesehen.
Gut, dass du das Schubladen wolltest. ganz Sparte.
Ja, wir sind ja nicht auf den Fame aus. Wir machen das ja hier für die absoluten Triathlon-Enthusiasten. Aber
es würde ja nicht schaden. Man kann es ja mal, man kann ja auch mal ein Rating abgeben oder so.
Kann man immer, ja. Kann man natürlich sehr gerne
dann
machen.
Dann wird Gregor vielleicht gesehen und kann seine Kommentatorenkarriere.
Nee, wir müssen es anders machen. Wir müssen das quasi, die Leute, die Kontakte zu den Medien haben, die müssen hier mal ein gutes Wort einlegen. So.
Danke, Horst, ja.
An den Ralf Scholz bitte, ja, an Gregor Buchholz, bitte mit einbauen kann das auch von Wiesbaden aus kommentieren.
Ja, ich sammle noch ein paar Facts.
Ja, genau. Und du warst ja auch in Tokio. Du warst doch letztes Jahr in Tokio, oder? Hast du Urlaub gemacht?
Urlaubsmäßig war ich dort.
Nee, wir haben schon alles gecheckt. Also damit wir richtig genau wissen, wo schwimmen sie denn, wie sieht es aus, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist die Strecke. Ich habe alles vermessen. Also
war das jetzt auch geplant, da die Strecken abzuchecken?
Absolut, absolut. Also ich bin auf Strava. Also Spaß jetzt, ne? Nee, nicht wirklich.
Aber ihr wart ja in Tokio.
Wir waren in Tokio und wir waren auch dort, wo... Also wir waren auch da an der Stelle, wo die... Weil Tokio ist ja eine Riesenstadt. Aber wir haben uns das schon angeschaut, wo die dann auch schwimmen werden. Und
mal die Hand reingehalten.
Ja.
Gut. Okay.
Ich habe noch was, worüber ich reden möchte.
Gut.
Ist nur eine Kleinigkeit. Jetzt am Wochenende oder beziehungsweise gestern hatten die Neuseeländer ihre nationalen Straßenmeisterschaften, Radsport.
Oh, stimmt, ja.
Und da bin ich zufällig drauf gestoßen, weil Ella Harris, die mit mir in meinem Jahr die Swift Academy gemacht hat und dort gewonnen hat, die hat teilgenommen und wurde bei der U23 schon mal Zweite. Oder sie ist U23, aber die und die Frauen sind zusammen gestartet. Wurde sie Zweite hinter einer, kenne ich nicht, Niamh Fisher-Black. Und der Theresa Adam, die ist Dritte geworden. Theresa Adam, da macht es doch beim Horst sofort bling. Oder?
Zack, ja, Ironman-Siegerin aus Cairns. Und Western Australien hat es auch gewonnen letztes Jahr.
Die
ja,
hat drei oder vier Ironman-Rennen gewonnen letztes Jahr. In Streckenrekord haben wir auch gesehen, ne? Also,
Also zwei Ironman-Rennen, genau, und drei hat sie gemacht. Also ja, die war richtig stark.
Also richtig stark und die fährt auch sehr stark Rad, wie man da so sieht.
Und das war ein Zeitfahren über wie viel Kilometer?
Nee, das ganz war kurz, nicht im Zeitfahren, oder? Das 30? war das normale Straßenrennen.
Ah, ja. Ach so.
Ja, und da sind die zu viert oder fünft waren es, die noch vor dem größeren Bahnstand da angekommen sind. Also es war wirklich ein Sprint und ja, dort hat diese Fisher Black gewonnen, Ella Harris zweite, Theresa Adam dritte. Und ja, ich kenne ja jetzt schon so ein bisschen Ella Harris oder habe da schon auch so ein bisschen mehr einen Einblick und boah, richtig stark, dass da Theresa Adam so mithält. Also Chapeau, ja, muss man sagen. Ella Harris holt sich U23 auch den TT-Titel. Also im Zeitfahren war sie auch sehr stark. Und dann bin ich noch drauf gekommen, mein Team-Member von Canyon ZCC, also wir können ja eigentlich, die Swifter, ne, können ja nur virtuell fahren. Ne? Also keine Skills auf der Straße und so. Ollie Jones von meinem Canyon ZCC-Team wird Vierter bei den Männern. Über 174 Kilometer. Und es gewinnt der Shane Archbold von Deceuninck Quickstep. Zweiter, George Bennett von Jumbo-Visma. Da kann man auch wieder eine Brücke zum Triathlon schlagen. Jumbo-Visma, ja, da hat ja jahrelang der Louis de la Haye
gearbeitet.
Und Louis de la Haye trainiert Richard Murray und Rachel Klammer unter anderem. Beziehungsweise arbeitet mit der
mit dem holländischen Verband zusammen. Ja.
Der ist Bundestrainer in Holland, genau.
Ja. Und der hat halt auch viel mit George Bennett auch schon immer gemacht und den betreut. Also George Bennett wird Zweiter und ein Dylan Kennett wird Dritter und mein Teammember Ollie Jones Vierter. Mega krass. Noch eine Sache, die Ergebnisliste ging bis Platz 25. Zum Glück bis Platz 25 und nicht bis Platz 20, weil sonst hätten wir nicht gewusst, dass Hayden Wild auch teilgenommen hat. Unser Hayden Wild, Mr., sag ich jetzt mal, Super League auf dem Bike.
The Falcon, wie er auch genannt wird.
The Falcon, Hayden Wild, wird 25. in dem Rennen. Also sehr stark, ne? Also er hatte 8 Minuten Rückstand und ist jetzt nicht in der ersten Gruppe gewesen. Aber dass der jetzt bei den neuseeländischen Nationals dabei war, also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in Deutschland irgendein Triathlet...
Gedankenexperiment, genau. Kienle fährt hier Deutsch-Straßenmeisterschaften 180 Kilometer vorne in der Spitzengruppe.
Das wäre mal interessant, ne?
Ja, wird, glaube ich, schwierig. Ja, aber schon interessant. Das ist schon verrückt. Aber das liegt daran auch, dass es natürlich ein kleines Land ist, kleiner Verband oder Verbände. Und da wird auch mehr wahrscheinlich so ein bisschen kooperiert oder halt... Ja, sportartenübergreifend halt auch
scheinbar,
das Ganze angegangen. Finde ich eigentlich eine interessante Sache.
Ja. Sehr, sehr interessant.
Genau. Krass, ja. Not bad.
Jo.
Sehr gut. Dann sind wir soweit eigentlich durch. Ich schiebe noch ganz kurz nach, weil ich war zu langsam und da sind wir schon auf neue Themen, aber letztendlich hat Stefan Vukovic nicht 99 beim Weltcup in Sydney teilgenommen. Deswegen war da auch nicht platziert. Der einzige Deutsche, der überhaupt teilgenommen hat, war Lothar Leder.
Oh, ist ja auch interessant.
Ist aber anscheinend während des Radfahrens ausgestiegen. Insofern kein Deutscher Platzierter ein Jahr vorher in Sydney.
Ja, siehst du mal, gefährliches Halbwissen meinerseits. Ja.
Ah ja, okay. Aber der Loder war dabei. Wieder ein Darmstädter hier.
Ja, aber damals war das ja auch so. Also Greg Welch hat ja auch so zweigleisig versucht, das Ganze anzugehen. Der war ja Kurzdistanz-Weltmeister, weiß ich aber nicht, aber der war auf der Langdistanz Hawaii-Sieg und dann ist er wieder auf die Kurzdistanz gegangen und das hat ja der Lothar auch gemacht. Und der war, glaube ich, einen ganzen Winter in Australien beim Papa vom Miles Stewart, den wir vorhin erwähnt haben, der CEO von Triathlon Australien, der Cole Stewart war so die Legende im Triathlon-Coaching in Australien. Ach. Da hat man damals an der Gold Coast trainiert. Also ich war ja selber noch ein Bub, ich habe das nur im Fernsehen gesehen, da gab es so Reportagen, Lothar Leder hier trainiert hart im Winter in südlichen Gefilden und so. Und ja, hat es dann aber leider nicht geschafft, weiß gar nicht, wie die Quali-Kriterien damals waren. Aber,
das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Roland Knoll hat da irgendwie auch, da gab es irgendwelche Kriterien und Roland Knoll hat damals auch gegen die DTU geklagt.
Stimmt. Aber der Roland, das war so, das weiß ich noch, das war so ein bisschen Eigenbrüder. Der hat oftmals so Weltcups in Eigenregie gemacht. Und das war noch die Zeit, wo Eurosport ja noch so Zusammenfassungen übertragen hat oder gesendet hat von den einzelnen Triathlon-Weltcups. Und dann hast du gesehen, irgendwie Weltcup in Rio und Roland Knoll, einzigster Deutscher, wird irgendwie Achter irgendwie mega schnell gelaufen und so. Der war immer so, glaube ich, der Läufertyp. Im Schwimmen war der nun eigentlich nicht so. Aber
Roland war immer voll der Schwimmer. Also gar kein Läufertyp, also Schwimmen
und Radfahren. Auf jeden Fall war der immer so allein unterwegs, ne? So ein bisschen One-Man-Show und hat es dann auch nicht geschafft, ne? Aber das waren auch so formale Fehler, glaube ich, teilweise, ne?
Irgendwie. Ich weiß, das war lange vor meiner Zeit. Insofern kann ich es nicht mehr so ganz. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Roland mal erzählt hat, dass er das da und dort und dass er dann da geklagt hat und hin und her. Und ja. Aber letztendlich sind dann gestartet Stefan Vukovic und Andreas Rehlert. Krass, der Andi Rehlert, ne? 2000 in Sydney. Andi Rehlert, ey. Und der ist jetzt immer.
Der war, glaube ich, 24 oder Anfang 20 irgendwie. Genau, ja.
Es ist der Hammer. Ja, 2000 Olympia Sydney. Und jetzt sitzt er da, sieht man ihn im Club La Santa. Zack, tapet er sich das Bein ab und geht dann da immer noch Aquajoggen, weil er immer noch fresh dabei ist.
Der ist motiviert.
2020. Unglaublich.
Eine Legende.
Ja. Unglaublich. Ja. Gut.
Krass. So schließen wir das ab, würde ich sagen. So schließen
Nee, ich habe noch eine.
Nein.
Oh Gott, ich habe einen Abschluss. Ah. Ich wollte noch eine Podcast-Empfehlung raushauen.
Ah, stimmt. Ne? Also ja, sorry.
Kurz. Cool. Ja. Ich habe
drei Podcasts, die ich entdeckt habe, ganz auf die Schnelle, auch im Triathlon- und Ausdauerbereich. Podcast Nummer 1 von Greg Bennett.
Ah, cool.
Oh. Ehemaliger Kurzdistanzler, saustark. Hat ein Podcast, nennt sich Be With The Champions. Da hat er
mittlerweile auch Greg Bennett, hat übrigens das Sydney Test Event gewonnen. Also 99.
Ja, ja, absolute Legende im Sport gewesen. Seine Frau auch mega stark. Und der hat jetzt einen Podcast und hat jetzt auch wirklich das Javi Gomez interviewt.
Oh,
und die ganzen Legenden, total interessant. Ist aber so ein bisschen egozentrisch, merkt man so ein bisschen. Er erzählt gerne über sich und so. Aber so
also nicht so wie wir, die halt...
Naja, wir nehmen uns ja schon so ein bisschen außen vor, ne? Wir
reden total.
Ja nicht so viel über uns, sondern es geht ja mehr um die Sache. Und der, aber interessanter Podcast, müsst ihr mal reinschalten. Dann zweiter Podcast, The Clean Sport Collective.
Okay.
Total interessant.
Kenn ich
von
auch.
Kara Goucher, ehemalige Spitzenläuferin.
Läuferin, ja.
Im Nike Origin Project.
Ja.
Und ist da rausgegangen, weil sie halt diese ganzen Machenschaften so ein bisschen mitbekommen hat mit dem Salazar und so. Mega interessant. Und dieses Clean Sport Collective ist eigentlich so eine Vereinigung, um gegen Betrug und Doping aufmerksam zu machen. Und die haben Podcast, auch total interessant, nämlich mit ganz vielen von den Läufern.
Läufern, ja.
Und da war jetzt letztens auch Uli Flume drin, der ja hier diesen Grand Fondo New York macht, ein ehemaliger Deutscher. Ja. Der ausgewandert ist und diese Radsport-Events macht. Und der erzählt auch aus dem Nähkästchen mit den Amateuren, die halt dann mit Dopingkontrollen konfrontiert werden. Und da haben sie auch ganz viele entdeckt. Und der nimmt ja richtig Geld in die Hand. Mhm. Also auch spannend. Da geht es halt eher so um diese Dopingkontroverse, vor allem im Laufsport, weil es also im Laufsport auf der Mittelstrecke vor allen Dingen halt wirklich ein Riesenproblem ist scheinbar. Ja, ja. Also mal reinschalten.
Stopp, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil du gerade von einem Laufen-Podcast sprichst, weil ich bin auch gerade bei unseren Kollegen hier, Felix Henschel und Sebastian Reinwand, auch ganz begeistert von ihrem Auslaufen-Podcast. Da kann man auch mal reinhören.
Ah.
Die gerade den aktuellen, die drei Musketiere hatte, glaube ich, ihn genannt, mit Petros, Gröschel und Henrik Pfeiffer, die aus ihren Erfahrungen jetzt gerade so von Kenia, vom Trainingslager erzählen. Auch sehr interessant und aus aktuellem Anlass, die sind ja heute alle in Barcelona gelaufen, den Halbmarathon, in fast alle haben dort, oder die als Deutsche da gestartet sind, Bestzeiten gelaufen, also 62er Zeiten so um die, und auch die Frauen richtig gut, die Frauenriege, also einfach mal reinhören, ja.
Okay.
Dann
meine dritte Empfehlung.
Ja,
Fitter Radio aus Neuseeland, habe ich dir schon mal
empfohlen, Eva. Genau, hab ich schon reingehört.
Neuseeländischer Coach, der viel mit Profiathleten interviewt und aber auch vor allen Dingen mit der Ernährungsberaterin das zusammen macht und die haben halt so diesen Low-Carb-Ansatz, den sie so ein bisschen eruieren und High-Fat und berufen sich auf so Studien auch mal reinschalten. Finde ich interessant, einfach mal so ein paar verschiedene Sichtweisen zu sehen, auch so was
absolut.
Trainingssteuerung angeht, weil wir haben ja oftmals unsere deutsche Brille und diese drei Podcasts kann ich auf alle Fälle empfehlen und wer Zeit hat, mal reinschalten, genau.
Vielleicht kann uns das ja Gregor dann in den Shownotes verlinken, wie man so schön sagt.
Ach ja, heißt es so schön auf Deutsch.
Stimmt, genau. Das kann ich wirklich machen, ich verlinke
das. Das wäre das erste Mal, dass wir mal Verlinkung machen.
Okay,
dann. Wie immer die Verlinkung in den Shownotes.
Weil eigentlich sind ja unsere Hörer so weit, also da kann man ja halt auch sagen, schaut halt selbst, ne? Aber ja. Das könnten wir in der Tat mal, die Empfehlungen könnten wir mal verlinken. Das wäre ja auch mal ganz nett, ne?
Okay.
Genau. Und dann beim nächsten Mal hoffentlich mit der Lisa Tertsch, Kaffeeklatsch in Darmstadt wahrscheinlich. Oder wie wir es machen, müssen wir mal schauen.
Hopefully, machst du einen guten Kaffee und dann...
Ja.
Ja, genau, das kriegen wir schon hin und dann... Aber ich muss gerade gestehen, ich bin in 12 Tagen auf Mallorca. Also müssen es dann irgendwie schon vorher wuppen oder ihr macht es irgendwie mit ihr. Kriegen wir aber irgendwie
hin. Kriegen wir hin.
Oh yes.
Genau, perfekt.
Guti.
Dann.
Super.
Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
Wer es bis hierher überhaupt noch geschafft hat. Ich glaube, wir sind ziemlich lang.
Ja,
aber
98% hatten wir. Mal schauen, ob wir die Quote erhalten.
Also wieder Long Run, oder? Würde ich sagen.
Ja.
Es wird immer longer. Ja. In diesem Sinne, trainiert gut.
Und haut rein.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Und ciao. Ciao,
ciao. Ciao, macht's gut.